Hi und herzlich willkommen bei Ausgebrochen Angstfrei, euer Emetophobie-Podcast, in dem es um die Angst vor dem Erbrechen und wie man daraus ausbrechen kann geht. Ich bin Chantal Schöneberg, Mentorin, Unternehmerin, Mama und Emetophobie-frei. Ich litt 20 Jahre an der panischen Angst vorm Erbrechen und kenne diese Krankheit in- und auswendig. Ich habe mich in Eigenverantwortung geheilt und teile nun meine Erfahrungen und mein Wissen rund um die Phobie mit euch. Ich hoffe, dieser Podcast inspiriert euch und schenkt euch den Glauben daran, ausbrechen zu können. Ich wünsche euch viel Freude und Tiefgang beim Zuhören. Ich finde es so schön zu wissen, dass du mir lauscht bei all dem, was ich hier so zu teilen habe. Und ich möchte dir einmal direkt zu Anfang sagen, das bedeutet mir wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz viel. Denn ich habe mich tatsächlich viele Zeit in meinem Leben nicht wirklich gesehen, gefühlt oder gehört, gefühlt. Und das heilt so viele Anteile in mir. Also vielen, vielen Dank, dass du deine wertvolle Zeit hier mit mir verbringst und mit dem, was ich so zu sagen habe. Ich möchte heute mit dir über das Thema Ablehnung und Ausgrenzung sprechen, denn immer wieder taucht die Angst davor nämlich auch in meinen Coachings auf und ich habe festgestellt, dass dies oft auch mit der Emetophobie verbunden ist. Als Kind war ich oft mit dem Thema Ausgrenzung ganz aktiv konfrontiert, denn sind wir jetzt mal ganz ehrlich, die Schule kann ein ganz schön gemeiner Ort dafür sein. Ich weiß, es ist nicht immer so und es ist auch nicht in all meinen Mentorings so, dass die Schule quasi der Buhmann ist, aber es ist ganz, ganz häufig eine Komponente, die damit einspielt. Ich zum Beispiel war schon immer irgendwie ein bisschen pummelig und so hat man das halt früher genannt, ne? Pummelig. Man wollte halt nicht dick sagen, aber ja. Ich habe nicht alles anziehen können, was ich anziehen wollte. Und andere schon. Meine Mama war alleinerziehend und ich war auch sehr, sehr häufig ein trauriges Kind. Also ich war auch viel fröhlich, aber ich war auch schon immer ein Stückchen melancholisch. Vor allen Dingen über die Tatsache, dass mein Papa nicht da war oder kein aktiver Part in unserem Leben. Meine beste Freundin zum Beispiel war ein Mobbingopfer und ich habe nicht selten darunter gelitten, zum einen, weil ich immer zu ihr gehalten habe und selber halt zur Zielscheibe wurde teilweise und zum anderen halt auch als feinfühliger Mensch das einfach permanent mitzubekommen, wie sehr jemand anders leidet, das macht was mit einem und das ist genau dieses Gefühl, was ich auch häufig in der Phobie nochmal gefühlt habe und zwar dieses Ohnmächtigsein, dieses keine Kontrolle darüber zu haben, was hier gerade als nächstes passiert. Und das fühlt sich scheiße an und man fühlt sich super, super hilflos. Und ich finde, dass man sich in dieser Zeit, in diesem Teenageralter oder noch ein Stückchen davor, ganz, ganz häufig in vielen Dingen so fühlt. Denn sind wir jetzt mal ganz ehrlich, die Schule oder auch die Freizeitaktivitäten häufig, wo mehrere Kinder oder Teenager zusammenkommen, sind häufig einfach auch keine sicheren Orte. Ja, es geht dort nicht primär ums Lernen oder ums Leben oder um die Freude. Es ging ganz, ganz häufig darum, cool genug zu sein, möglichst gut auszusehen, sich nicht zu blamieren für irgendwas, gute Noten zu schreiben. Das vielleicht nicht für jeden, aber manchmal ist auch dieser Leistungsgedanke ganz, ganz wichtig. Also zu performen, zu funktionieren, ja. Sich an den richtigen Ecken aufzuhalten, um nicht negativ aufzufallen. Vielleicht auch nicht das Falsche zu sagen, weil es könnte jetzt komisch ankommen bei den anderen. Dazu kam bei mir, dass meine Mama alleinerziehend gewesen ist und sehr, sehr früh morgens arbeiten gegangen sind, damit wir mittags zusammen essen konnten. Und das war, ich bin so dankbar, dass sie das alles so für uns gemacht hat. Das hatte aber zur Folge, dass ich ziemlich früh selbstständig geworden bin oder sein sollte, zumindest sagen wir es mal so. Meine Schwester war für mich mit selbstständig und wir morgens kein Frühstück gemacht bekommen haben, sondern wir hätten es uns selber machen sollen und das habe ich halt nie gemacht, weil ich war auch einfach todesfaul und ich bin halt auch einfach ohne Frühstück immer in die Schule gegangen. Ja? Das heißt, neben all diesen Dingen, wo wir eh schon Angst vor haben, kam ich immer noch schon mit einem gestressten Nervensystem in der Schule an, weil ich bin in den Bus gestiegen, es war super, super voll, dann waren da vielleicht die Coolen, man hat keinen Platz gekriegt, man hat das Gefühl gehabt, permanent unter Beobachtung zu stehen, also Nervensystem-Dysregulation par excellence. Wenn dazu noch kommt, dass man nicht gefrühstückt hat, habe ich häufig unter Schwindel gelitten. Ich bin auch tatsächlich einmal ohnmächtig geworden und das war mit starker Übelkeit im Vorhinein kombiniert, weil der Körper natürlich, wenn ihm schwindelig ist, ganz gestresst ist. Das heißt, der Kampf- oder Fluchtmodus vom Nervensystem geht an, ja, weil es ist ja gerade gefährlich, diese Situation, oder scheint gefährlich zu sein. Und ich wollte ja unter gar keinen Umständen irgendwie negativ auffallen und da ohnmächtig werden im Bus. Aber es ist halt passiert und es war für mich ein krasser Kontrollverlust. Und diese Angst habe ich tatsächlich auch weiter mitgenommen. Es lag halt im Endeffekt daran, dass ich einfach nicht vernünftig gefrühstückt habe, ja. Und diese Angst davor hatte, einfach negativ aufzufallen. Und das in Kombination war halt einfach, also ich bin halt in der Schule angekommen und der Unterricht hat nicht mal begonnen und ich war einfach schon komplett dysreguliert, ja. Ich war gestresst. Ich war hungrig. Ich hatte Angst, weil ich nicht wusste, welche Sprüche wir heute einstecken müssen oder was erwartet uns, wie ist die Laune von den anderen, werde ich doof angemacht. Ich war gestresst, weil ich in einigen Fächern einfach nicht so gut war, weil ich kein gutes Verhältnis zu meiner Mathelehrerin, zu meiner Klassenlehrerin hatte zum Beispiel und da einfach nicht performen konnte. Und ja, das sind ganz, ganz viele Dinge, mit denen ich als Kind da schon am Struggeln gewesen bin. Und man kann jetzt sagen, okay, das sind normale Dinge. Das lasse ich jetzt einfach mal so dahingestellt. Ich sehe das ein bisschen anders. Aber Fakt ist einfach, und da können wir nicht drüber streiten, dass sich dieser Ort nicht wirklich gut anfühlt für jemanden unter diesen Bedingungen. Im Nachhinein betrachtet, frage ich mich tatsächlich, wie ein Kind oder ein Jugendlicher sich unter diesen Voraussetzungen tatsächlich überhaupt sicher fühlen soll. Ja, also ich sehe das immer wieder, dass die Schule, manchmal auch der Sportverein oder auch in der Freizeit, dass es einfach kein sicherer Ort ist, wo die Jugendlichen oder die Kinder einfach auch gegenüber nicht so sein können und nicht so akzeptiert werden, wie sie sind, weil sie das von ihrem Elternhaus mitbekommen, weil ein Kind, was vom Elternhaus schon mitbekommt, hey, du musst so und so sein, du darfst das und das nicht und man macht das und das nicht, unsicher in seinem eigenen Gefühl in sich selber drin wird und diese Unsicherheit und diese Denkweisen halt auch auf andere überträgt. Und so findet permanente Bewertung statt. Es findet permanent die Bewertung statt, ob du jetzt so, wie du jetzt gerade bist, richtig bist oder nicht. Weißt du, ich möchte ganz klar sagen an dieser Stelle, dass meine Mama ihr Bestes gegeben hat. Also ich war nicht das Kind, was alleine gelassen worden ist mit all ihren Themen. Aber ich war halt zudem auch noch hochsensibel und habe all diese Dinge vermutlich viel intensiver wahrgenommen als jemand anders vielleicht. Und es gibt halt dieses System, in das musst du gehen, wie die Schule zum Beispiel. Und dann gibt es meine Voraussetzungen als hochsensibles Kind und es passt halt manchmal einfach nicht übereinander, ja. Nicht jede Schule ist für jedes Kind richtig geeignet. Und dann gibt es einfach Grenzen und dann kommen Eltern an ihre Grenzen. Und heutzutage ist es ein bisschen freier, wir werden ein bisschen flexibler, wir gehen auch mal Kompromisse ein und wählen auch mal eine alternative Schulform zum Beispiel. Aber damals war das halt einfach nicht so, ja. Diese Begriffe wie Emetophobie gab es sowieso schon mal gar nicht, aber auch Hochsensibilität oder ja auch Problematiken in der Schule, die musste man halt einfach, ja, da musste man halt einfach durch, ja. Und ich war jetzt nicht der krasse Problemfall, überhaupt nicht, ja. Augenscheinlich war das alles eine relativ normale Situation, aber die Frage ist halt, nur weil viele etwas so machen und somit ein Normal entsteht, heißt es trotzdem nicht, dass es gut für einen ist. Aber es war halt damals einfach so und meine Mutter hat immer wieder mir gut zugeredet, dass ich mir ein dickes Fell wachsen lasse, dass ich ein bisschen robuster, ein bisschen resilienter werde. Aber das habe ich halt einfach nicht geschafft und ich glaube, ich schaffe das auch heute noch nicht, weil ich schlichtweg mit dieser Herzlosigkeit einfach nicht klarkomme, mit dieser permanenten Bewertung nicht klarkomme. Ich werde heute immer noch wütend, wenn ich merke, dass Menschen, andere Menschen einfach sinnlos, ja, negativ bewerten, obwohl sie überhaupt gar nicht das Recht dazu haben. Aber ja, das waren die Gegebenheiten damals. Und zu der Bewertung, die vom Außen kommt, kommt halt auch noch die eigene Bewertung dann dazu. Und die ist eigentlich noch viel schlimmer, finde ich. Denn ich habe mich ja selber irgendwann dafür verurteilt, dass ich so sensibel bin. Ich habe halt keine Strategie gehabt, es anders zu machen. Und ich weiß auch heute, dass es nicht unbedingt so viel anders geht. Also klar, ich habe mittlerweile Tools an der Hand und ich weiß, mit meiner Hochsensibilität auch umzugehen. Aber ich bin halt trotzdem einfach sensibel, ja. Ich bin so als Mensch auch ein Stück weit gestrickt und das sind einfach mittlerweile meine größten Stärken. Und damals war es einfach meine größte Schwäche. Und ich habe mich so sehr und so oft dafür verurteilt, dass ich zu sensibel bin, dass mir die Dinge direkt ganz nahe gehen und dass ich häufig weine und mich einfach auch so hilflos und so schwach fühle. Und das hat wiederum dazu geführt, dass ich das halt ganz, ganz häufig einfach mit mir selber ausgemacht habe. Dass ich versucht habe, gar nicht mehr so viel zu erzählen von all dem, was mich bedrückt. Und das liegt nicht daran, dass meine Mama da jetzt eine ignorante Mutter gewesen ist, überhaupt nicht. Ich bin mit sehr, sehr viel Liebe und sehr, sehr viel Verständnis groß geworden. Und trotzdem hatte ich einfach das Gefühl, dass es nichts bringt oder dass ja, es auch nicht so veränderbar ist. Und ich glaube, das hat tatsächlich auch etwas mit zu diesem Glaubenssatz in mir drin geführt, warum ich glaube, dass Kontrolle besser ist als Vertrauen. Weil genau das hat sich ja wie ein Kontrollverlust angefühlt. Und ergo habe ich gelernt, es ist wichtig, die Kontrolle zu halten. Denn die Emetophobie ist ja im Kern eine Angst vor dem Kontrollverlust. Ja, also es geht primär, also klar, in deinem Geist geht es schon ums Erbrechen, aber primär geht es eigentlich um den Verlust von Kontrolle. Ja, und jetzt sag mir mal, nach dem, was ich dir erzählt habe, wie viel Kontrolle ein 11-jähriges Kind denn tatsächlich hat. Kannst du ja auch sagen, ob es ein 8-jähriges Kind ist, ein 9-jähriges Kind, das ist total egal. Wie viel Kontrolle hat denn ein Kind in diesem Alter? Kann es entscheiden, in welche Schule es geht, wie es lernt, wo es lernt, mit wem es lernt? Kann ein 11-jähriges Kind entscheiden, ob die Eltern sich trennen oder ob man umzieht? Kann ein Kind entscheiden, ob es gemocht wird von den anderen, ob es von den Lehrern gemocht wird, ob es klarkommt mit den Lehrern? Nein. Manche Kinder können sich nicht mehr aussuchen, ob sie ein gewisses Hobby machen oder aufhören dürfen, zum Beispiel, ja. Und da wundert es mich nicht, dass sich bei manchen Kindern eine Angst vor dem Kontrollverlust einstellt. Denn faktisch gesehen haben Kinder nicht sehr viel Kontrolle über ihr eigenes Leben. Sie sind tatsächlich abhängig und es gibt ganz viele Kinder, denen das total viel Sicherheit gibt. Ja, diese Abhängigkeit gibt ihnen Sicherheit, weil andere für sie entscheiden, weil sie das Gefühl haben, hey, hier ist eine Struktur und mir wird den ganzen Tag gesagt, was ich tun soll. Und dann gibt es aber die Kinder, die dann nicht mit klarkommen, weil sie das Gefühl haben, ihnen entgleisen all diese Fäden aus ihrer Hand, weil sie merken, dass sie die eigentlich gar nicht halten können, diese ganzen Verantwortungen, ja, weil sie einfach Situationen auch nicht groß beeinflussen können. Lange dachte ich, meine Angst hätte rein körperliche Ursachen, bis ich erkannte, dass sie viel tiefer greift und dass es eigentlich nicht nur um das Erbrechen ging, sondern auch um Ablehnung, um den Verlust von Kontrolle, um die Angst, nicht richtig zu sein. Die Angst vor Ablehnung und Ausgrenzung ist eine zutiefst menschliche Angst. Ja, also wir alle tragen dieses Bedürfnis, dazu zu gehören, gesehen zu werden, so wie wir sind, mit all unseren Ecken und Kanten und Empfindungen. Also der Mensch ist kein Einzelgänger. Auch wenn manche Menschen das denken, ja, weil sie keinen Bock auf bestimmte Menschengruppen haben und das verstehe ich total. Irgendwann kapseln wir uns ab und denken, okay, ich bin alleine einfach besser dran. Aber eigentlich sehnt sich jeder Mensch tief in sich drin nach einer Verbindung. Nicht jeder Mensch sehnt sich nach vielen Verbindungen, aber jeder Mensch hat das Bedürfnis, dazuzugehören. Wenn wir Angst vor Ablehnung haben, fürchten wir oft, dass genau diese echte, verletzliche Seite an uns einfach nicht ausreicht, um gemocht zu werden. Ja, also man darf das nicht zeigen. Denn was passiert denn, wenn man sich authentisch zeigt? Das wiederum suggeriert uns, dass wir nicht sicher sind, wenn wir wir selbst sind. Diese Angst entsteht häufig in Momenten, in denen wir oft schon früh im Leben die Erfahrung gemacht haben, dass bestimmte Gefühle, bestimmte Bedürfnisse oder Verhaltensweisen nicht erwünscht sind. Somit hat unser autonomes Nervensystem gelernt, so wie ich bin, bin ich vielleicht nicht richtig. Wenn ich hibbelig bin, bin ich nicht richtig, weil ich muss still sitzen. Wenn ich weine, bin ich nicht richtig, weil meine Mutter kommt und will mich direkt ablenken mit einem Eis oder mit irgendwas anderem. Wenn ich hingefallen bin, dann wird mir gesagt, ist doch gar nicht so schlimm oder ah, guck mal, da fliegt aber schon der Vogel, anstatt einfach zu sagen, hey, du hast dir echt wehgetan. Ja, probier das mal aus, falls du Mutter oder Papa bist. Das funktioniert viel besser, als zu sagen, da ist aber ein Vögelchen. Also es fängt schon ganz, 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 ganz früh an, dass wir das Gefühl bekommen, dass wir in unserem Sein, in unserem Verhalten nicht richtig sind, so wie wir sind. Also es geht immer um die Optimierung, es geht immer darum, etwas anderes aus diesem Menschen zu machen oder aus diesem Verhalten zu machen. Und weil Ausgrenzung für uns früher so ganz instinktiv eine Gefahr fürs Überleben bedeutete, reagiert unser Nervensystem auch heute noch mit diesem Alarm. Das ist keine Schwäche, diese Angst zu spüren. Ja, das ist einfach nur ein Ausdruck davon, wie sehr wir uns nach Verbindung sehen. Wenn wir also als Kind für bestimmte Gefühle, Bedürfnisse oder Verhaltensweisen Ablehnung erfahren haben, egal ob es von den Eltern oder von Freunden oder von Lehrpersonen oder Erziehungspersonen gewesen ist, dann entsteht Scham. Ja, und Scham ist eins der tief sitzendsten Gefühle, die wir haben. Und durch diese Scham entsteht dann das Bedürfnis, uns zu kontrollieren, ja, uns zusammenzuhalten. Und ich finde es ganz, ganz spannend, weil wenn man mal die Emetophobie ein bisschen aufdröselt, ja, und wir sehen das mal ein bisschen philosophisch, geht's ja um die Angst vor dem Erbrechen, ja. Und der Podcast heißt ja ausgebrochen angstfrei. Warum? Weil es geht häufig auch um das Ausbrechen aus sich selber heraus, weil wir ganz häufig ganz viele Dinge in uns hinein verstecken und selber teilweise auch vergessen, wie wir sind. Ja, also ich zum Beispiel, ich habe vergessen, dass ich total mutig und abenteuerlustig bin, weil ich gedacht habe, dass ich einfach immer viel zu sensibel bin für alles. Tatsächlich war ich aber beides. Ich war super sensibel, aber auch super mutig und super aufgeschlossen. Und ich musste erst durch die Persönlichkeitsentwicklung herausfinden, dass ich eigentlich auch total aufgeschlossen bin. So spannend einfach, ja. In meinen Augen ist die Emetophobie häufig ein Versuch, sich vor Kontrollverlusten zu schützen, weil wir gelernt haben, dass es gefährlich wird, wenn wir schutzlos sind. Wenn wir uns zeigen, wenn wir unser Inneres zeigen. Und das Erbrechen scheint ja ebenfalls unkontrollierbar. Es ist sichtbar, es ist laut, es ist eklig und es ist vor allen Dingen aber auch eine potenzielle Blamage. Ja? Kaum ein Mensch verknüpft etwas Positives mit einem Menschen, der sich gerade übergibt. Ja, also da findet ja eigentlich in 99,9% der Fälle eine Ablehnung statt. Auch wenn du die Person eigentlich magst, ja. Aber dir muss das Thema Erbrechen, also deine Ekelsensitivität muss schon extrem niedrig sein, dass es gar nichts Negatives in dir auslöst. Und sei es einfach nur, hey, ich habe keinen Bock, mich jetzt gerade um meine Freundin zu kümmern, zum Beispiel, die zu viel getrunken hat. Ja, auch Ablehnung. Und ich glaube, dadurch haben viele Betroffene von Emetophobie Angst, dass sie auffallen, dass sie Schwäche zeigen und infolgedessen als nicht gut abgestempelt werden oder wahrgenommen werden. Ich möchte nochmal ganz klar sagen, auch wenn ich jetzt ganz, ganz stark auf die Schule gegangen bin, aber es muss nicht immer die Schule der Ort der Entstehung sein. Ja, es kann auch das eigene Familiensystem zum Beispiel sein oder der Sportverein sein oder überall, wo wir das Gefühl bekommen haben, nicht gut genug zu sein oder die Gefahr lauerte, dass wir nicht gut genug sind. Also ganz, ganz viele Kunden berichten das auch aus der Abi-Zeit oder aus dem Studium, dass sie Angst davor hatten, nicht gut genug zu sein in der Leistung, dass sie Angst davor hatten, die Kontrolle zu verlieren, diese Prüfung nicht zu schaffen, ja, weil unser System ja auch so ausgelegt ist, dass wenn du diese Prüfung verkackst, dass es dann vorbei ist quasi, ja. Das ist, sind halt Momentaufnahmen und es kann sein, dass du jetzt genau an dem Tag, keine Ahnung, dich vorher mit deinem Freund gestritten hast und total dysreguliert in die Prüfung gehst und einfach verkackst oder schlecht geschlafen hast oder gerade zu Hause irgendwas los. Also es ist nicht viel Raum für das echte Leben in diesen wichtigen Lebensphasen. Und das bringt häufig die Angst auch davor, diese Leistung nicht erbringen zu können. Ja. Und ich möchte jetzt nochmal darauf eingehen, was das bedeutet für uns, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist zu verstehen, was bedeutet es für uns, wenn wir nicht gut genug sind? Warum haben wir überhaupt Angst davor, nicht gut genug zu sein? Das ist tatsächlich eine ganz, ganz tief sitzende Angst in uns drin, weil es früher so war, vor allen Dingen auch in der Steinzeit, dass wenn du alleine als Mensch gewesen bist, also wenn du aus dem Stamm ausgeschlossen wurdest, dann warst du nicht überlebensfähig. Ja, weil du niemals gegen eine Horde Säbelzahntiger alleine ankämpfen konntest, sondern du warst viel, viel sicherer im Stamm, in der Gruppe, ja. Und so ist es ja auch später, wenn du, also später in der Zeit, wenn du als Kind auf die Welt kommst, dann bist du ja abhängig, ja. Und du bist nur überlebensfähig, wenn du in einem Familiensystem, wie auch immer das aussehen mag, ja, wenn du dort bestehst, weil ein Kind kann sich nicht selber ernähren, selber versorgen, selber Geld verdienen, ja. Das heißt, du bist angewiesen auf die Verbindung zu anderen Menschen. Wenn du ausgeschlossen wirst, dann fühlt sich das an, als wäre dein Überleben gefährdet. Das ist nichts Kognitives, sondern das ist was Unterbewusstes, was in uns abläuft, weil unser autonomes Nervensystem so alt ist, dass wir es in der Steinzeit auch schon hatten. Ja, das ist ein Mechanismus in uns drin, der sich über die letzten Jahrzehnte nicht wirklich, auch über die letzten Jahrhunderte, nicht wirklich entwickelt hat. Es ist immer noch dieser rudimentäre Instinkt in uns drin, wenn unser Überleben gefährdet ist, dann gehen wir in den Kampf- oder Fluchtmodus. Und diese Angst vor Ausgrenzung führt dann also dazu, dass wir versuchen, möglichst die Kontrolle über uns und über unser Verhalten, über unsere Gefühle zu behalten. Und auf einmal werden wir zu einem Mensch, der sein wahres Ich nicht mehr zeigt. Und weißt du, was dann passiert? Dann grenzt du dich eigentlich selber damit aus, weil du bist ja gar nicht mehr du. Du gehörst irgendwie nicht mehr zu dir selber, weil du dich selber ja verleugnest. Und du spürst aber auch, dass du zu den anderen nicht gehörst, weil die anderen betrachten dich ja mit deinem falschen Ich, sage ich jetzt mal, ja. Und die anderen bewerten dich aufgrund dieses falschen Ichs. Und vielleicht kriegst du Wertschätzung dafür, vielleicht führst du Gespräche, aber du wirst dich nie richtig gesehen fühlen, weil du ja auch dein richtiges Ich nicht zeigst, sondern du wirst dich nur in dieser Rolle, in der du spielst, wirst du nur gesehen. Und das befriedigt dein inneres Ich einfach nicht. Das heißt, du grenzt dich halt damit von so vielen Dingen selber eigentlich ab, weil du wirst nur das Gefühl der Zugehörigkeit haben, wenn du in wahrer Verbindung bist mit anderen Menschen. Und dafür müssen wir in Kauf nehmen, dass wir von manchen vielleicht ausgegrenzt werden. Aber das Geschenk dahinter ist, dass wir unser wahres Selbst wieder ausleben und dann auch Menschen da draußen unser wahres Selbst sehen können und entscheiden können, hey, die finde ich cool, so wie sie ist. Mit der fühle ich mich gut, wenn ich mit der Zeit verbringe. Ja? Und dann eine echte, authentische Entscheidung treffen können und wählen können, dein Freund, deine Freundin zu sein. Und dann wirst du dich gesehen fühlen und gehört fühlen und es wird dir so viel besser gehen und du wirst das erste Mal vielleicht in deinem Leben tiefe Akzeptanz und wirkliche Zugehörigkeit fühlen. Also es geht nicht um die Verbindung zu allen möglichen Menschen da draußen. Es geht um die Verbindung zu den Menschen, mit denen du auf einer Welle sein kannst. Ihr müsst nicht die ganze Zeit auf einer Welle sein, ja, aber ihr könnt euch immer wieder anpassen und ihr könnt immer wieder eine gewisse Zeit zusammen auf dieser Welle reiten. Darum geht es, diese Menschen zu finden. Und ja, dafür muss man manchmal einige Menschen loslassen und auch so eine kleine Ich-scheiß-drauf-Mentalität an den Tag legen, ja.
Aber ich sag dir, verstecken ist keine Option, mit der du langfristig irgendwie glücklich und erfüllt wirst. Und wenn du permanent Angst davor hast, aus dir rauszubrechen, ja, die Kontrolle über deine Gefühle in dir zu verlieren, dann ist es genau das, was dich in so einem inneren Gefängnis hält. Also mach dich frei davon, lass das aus dir rausbrechen. Dann bist du halt nicht immer cool, dann zeigst du nicht immer das beste Verhalten, dann bist du manchmal zickig oder manchmal laut oder manchmal bist du leise. Okay, aber da entsteht Freiheit. Freiheit ist das Gefühl, meine Schatten ausleben zu können und danach passiert trotzdem nichts Schlimmes. Ich möchte dich also gerne einladen, dich in den nächsten Tagen und Wochen vielleicht mal selbst zu beobachten und dich zu fragen, wo du in deinem Alltag versuchst, eigentlich Ablehnung zu vermeiden. Im Grunde möchte deine Angst dich davor schützen, einsam zu sein. Aber deine Angst ist ein instinktiv ausgelöstes Gefühl. Es hat jetzt kein umfangreiches Bewusstsein, ja. Also deine Angst kann nicht wissen, dass es mit diesem Schutzmechanismus eigentlich sogar dafür sorgt, dass du noch viel einsamer bist. Und ich möchte dir das jetzt nochmal auf eine andere Art und Weise erklären, und zwar so, wie ich das meinen Kindern immer erkläre, weil es so einfach eigentlich ist und vielleicht crasht es dann noch so ein bisschen mehr in dein System ein. Ich erzähle meinen Kindern immer, dass Menschen eigentlich wie Torten sind. Ja? Jede Torte ist ein kleines Meisterwerk für sich. Wenn man mal überlegt, wie aufwendig eine Torte ist, kommt man schon ganz schön in Staunen. Ja? Es braucht Eier, die von Hühnern gelegt werden müssen, die eingesammelt werden müssen, die verkauft werden müssen. Es braucht Milch, die von der Kuh produziert werden muss, die gemolken werden muss. Es braucht Korn, um das zu Mehl verarbeitet werden muss. Ja? Also allein die Zutatengewinnung ist mit wirklich, wirklich viel Aufwand verbunden. Und jetzt gibt es ganz viele unterschiedliche Torten. Und keine sieht aus so wie die andere, auch wenn sich manche vielleicht augenscheinlich ähneln. Aber jede Torte ist tatsächlich doch ein kleines bisschen anders. Ja? Außer sie ist maschinell hergestellt, aber wir Menschen sind halt keine maschinell hergestellten Torten, sondern wir sind von Hand gemachte Torten. Ja? Und diese Torten unterscheiden sich in der Größe und in der Form und in der Farbe und auch im Geschmack. Ja? Also wenn man eine Torte isst, hinterlässt das bei verschiedenen Menschen auch verschiedene Gefühle. Der eine ist total glückselig nach der Torte, der andere fühlt sich total schwer und hat vielleicht auch Bauchschmerzen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und jetzt stell dir vor, dass es Menschen gibt, die wie Erdbeertorte schmecken, ja? Und es gibt Menschen, die eher wie Nusstorte schmecken. Manche Menschen lieben Nuss über alles und andere sind sogar allergisch gegen Nuss. Und so ist es auch mit Menschen. Manchen schmeckt es, in deiner Nähe zu sein, und für andere ist es total unangenehm oder fühlt sich vielleicht sogar gefährlich an. Ja? Das hat nichts mit dir als Torte generell zu tun, sondern es hat was mit deren Konzipierung zu tun. Ja? Und das ist vollkommen okay. Jede Torte ist ja trotzdem ein aufwendig hergestelltes Meisterwerk. Du bist also nicht falsch und deine Angst will dich auch nicht sabotieren, sie will dich davor beschützen, dass dich jemand nicht essen mag oder dass dich vielleicht sogar niemand essen mag, aber du bist ja dafür gemacht worden, mit anderen Menschen zu interagieren und wenn wir bei der Tortenmetapher bleiben, dann bist du dafür gemacht, anderen Menschen auch Freude zu bereiten und für andere Menschen ja auch einen Genuss darzustellen und ich finde, du darfst heute wählen, ob du diesem Schutzmechanismus, der dir da aus deinem autonomen Nervensystem generiert wird, weiter folgen möchtest oder ob du dich nicht vielleicht doch langsam wieder traust, in Verbindung zu gehen und zwar mit den Menschen, die auch Bock auf Nuss haben. Ja. Wie kannst du jetzt nun also mit dieser Angst vor Ablehnung umgehen und sie vielleicht sogar Stück für Stück loslassen? Und vielleicht beginnt es genau hier, indem du einfach erkennst, dass du eine einzigartige Torte bist. Und dass du genau so gedacht bist, also einzigartig gedacht bist. Ja? Diese Norm, von der wir da draußen sprechen, die erfüllt einfach niemand. Niemand, 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 niemand. Es gibt Menschen, die können sich da zeitweise besser einfügen in diese Norm und dieses Spiel quasi spielen. Und anderen Menschen fällt es einfach schwer, aber wirklich entsprechen dieser Norm tut kein Mensch, weil wir so unterschiedlich sind. Ja? Akzeptiere, dass dich nicht jeder probieren mag. Und es hat nichts mit deinem Wert zu tun, denn manche Menschen stehen einfach nicht auf Sahne oder auf Erdbeeren oder auf dunkle Schokoböden, ja. Aber das macht dich nicht weniger köstlich. Und es macht dich mit Sicherheit nicht falsch. Wenn du also spürst, dass die Angst vor Ablehnung dich zurückhält, dann erinnere dich, du bist nicht dafür gemacht, dich in den Kühlschrank zu stellen und dich für alle Zeiten frisch zu halten, nur damit eventuell mal irgendjemand kommt, dem du vielleicht nicht zu viel wirst. Du bist dafür gemacht, in Begegnungen zu gehen, dich zu zeigen, mal mehr und mal weniger, in deinem Tempo, das du entscheidest. Was du tun kannst, beginne dich selbst zu wählen, immer wieder, ja, also akzeptiere, was für eine Torte du bist und fang an, dich auch dafür cool zu finden. Hör auf, immer eine andere Torte sein zu wollen, sondern find lieber heraus, was an dir cool ist, was dir an dir schmeckt, was, womit du in Frieden sein kannst und schließe Frieden mit all den Dingen, die du nicht bist, ja. Also versuche einfach, du selbst zu sein und dich selbst zu wählen. Erlaube dir kleine Schritte in die Verbindung, also ein offenes Gespräch. Ja, damit kann es schon mal anfangen. Ein ehrliches, ich fühle mich gerade nicht so gut. Ja, antworte doch mal auf die Frage, wie geht's dir vielleicht mal ehrlich? Du musst ja jetzt nicht gerade deine ganze Lebensgeschichte aufs Tablett legen, sondern einfach nur zu sagen, hey, nee, irgendwie geht's mir heute nicht so gut. Bums, ja. Und schau mal, was passiert, wenn du den Menschen erzählst, wie es dir wirklich geht oder was dich beschäftigt. Ja, auch die Emetophobie. Ich kenne so viele von euch, die das niemandem erzählen, dass sie sich mit Menschen umgeben, die gar nicht wissen, was eigentlich in dir abgeht. Und ich mag dich einladen, das zu hinterfragen. Denn es kann so befreiend sein, das zu tun. Und selbst wenn dich dann dafür jemand ablehnt, dann ist es halt so, weißt du? Dann soll das so sein. Dann soll das kein Mensch sein, dann schwimmt dieser Mensch eh nicht mit dir auf dieser Welle. Du wirst aber merken, das ist meine Erfahrung aus all meinen Coachings und auch meine persönliche Erfahrung, es gibt Menschen, für die bist du genau richtig, wenn du dich zeigst. Und die atmen selber auch total auf, wenn du dich auf einmal authentisch zeigst, weil sind wir jetzt doch mal ganz ehrlich, also bei wem fühlst du dich denn am wohlsten? Wenn du jetzt zu mir nach Hause kommen würdest und bei mir ist immer alles perfekt und wie geleckt und ich habe die perfekte Einrichtung, ich habe immer das perfekte Outfit an und bei mir klappt auch alles und funktioniert auch alles und ich bin rundum, mache ich den Anschein auf dich, dass bei mir alles läuft und ich alles im Griff habe. Glaubst du, dass du dich bei mir wirklich gehen lassen kannst, dass du mit mir coole Gespräche führen kannst, dass du dein System sich bei mir entspannt, dass wir lachen, bis uns der Bauch wehtut? Ich glaube nicht, weil allein die Angst davor, irgendwas bei mir unordentlich oder dreckig zu machen, die wäre jetzt in meinem Fall zumindest schon mal präsent, wenn ich in so einen Haushalt kommen würde. Das heißt, wir entspannen uns mit den Menschen, die offen eingestehen, dass sie nicht perfekt sind, die Ecken und Kanten haben, die mal grunzen, wenn sie lachen, ja, oder die, weiß ich nicht, auch so im Auto sitzen und mal popeln. Wisst ihr, wie viele Menschen das machen? Das ist einfach so, ja. Wir alle sitzen mal auf Klo und wir alle haben mal Bauchschmerzen oder wir alle schwitzen mal und stinken oder ich weiß es nicht, ja. Aber diese Unperfektheit, das sind diese Dinge, wo Verbindung entsteht. Nicht in der Perfektheit, glaub mir. Und wenn du offen wirst, dafür, wenn du dich zeigst, dann ist das eine Überwindung. Ich weiß das, ja. Aber es schafft auch diese Räume, wo Verbindung überhaupt erst möglich ist. Und das ist ja dein Ziel. Ja? Und dann möchte ich dir noch mitgeben, lasse deine Angst einfach mitgehen. Ja? Versuch sie nicht wegzudrücken. Sie will dich ja beschützen. Es ist eigentlich ein total liebevoller Mechanismus von deinem autonomen Nervensystem. Du darfst deinem Nervensystem zwar zeigen, dass du heute erwachsen bist, und dass du halt selber entscheiden kannst. Aber du darfst sie auch einfach mitnehmen, ja. Werde zu der Person, die du als Kind gebraucht hättest, als du Angst vor Ablehnung und Ausgrenzung hattest. Und das schaffst du, indem du dir deine eigenen Werte bewusst wirst und dich mit Menschen umgibst, die ebenfalls ähnliche Werte haben oder deine Werte zumindest nicht verletzen. Das sollte das Mindeste in jeder Beziehung sein, ja. Und dafür hilft es total, dir mal aufzuschreiben, was sind eigentlich meine Werte? Was ist mir eigentlich wichtig von einem Menschen? Und was brauche ich, um einem anderen Menschen zu vertrauen? Und dann sei dieser Mensch. Und dann wirst du, ich verspreche es dir, Menschen anziehen, die genauso sind. So, da kam zum Schluss jetzt einmal die Müllabfuhr. Deswegen habe ich jetzt erstmal ein paar Minuten gewartet. Falls du das im Hintergrund, das kann ich nie rausschneiden. Aber gut, so ist das. Ja, wir sind am Ende angekommen und ich hoffe, hier war ganz viel für dich drin. Es liegt mir ganz, ganz im Herzen, weil ich mich immer sehr, sehr aktiv gegen Ausgrenzung einsetze, weil das einer meiner Werte ist. Und vielleicht, ganz vielleicht, erkennst du für dich, das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du nicht allen schmecken musst, um wertvoll zu sein, weil du bist schon wertvoll, ja. Du bist schon wertvoll, dafür muss man nicht perfekt sein oder immer gut oder immer hell oder immer Liebe oder immer mutig. Du bist auch wertvoll, wenn du all die anderen Anteile in dir hast und du darfst einfach sein und das reicht. Da kommt die Müllabfuhr ein zweites Mal zurück. Deswegen mache ich jetzt Ende und ja, fühl dich ganz, ganz arg gedrückt und wir hören uns in der nächsten Folge.